Ja, also mein Referat heißt Spaltung der Kämpfe gegen Faschismus und Krieg. Das war einfach der Arbeitstitel, der sich im Org-Kollektiv ergeben hat, als wir gesagt haben, ja, wir haben praktische Probleme. Und die sehen genauso aus, dass die Kämpfe von Krieg und gegen den Krieg und gegen den Faschismus zum Teil in der politischen Wirklichkeit so aussehen, als würden sie oder tatsächlich gegeneinander geführt werden, statt gegen ein gemeinsames Problem. Und ich glaube, der Rest des Aufbaus des Referats erklärt sich von selbst. Es fängt bei Beispielen an und hört bei Abstraktionen auf. Also das Referat heißt Spaltung der Kämpfe gegen Faschismus und Krieg. Ich habe ihm den Untertitel gegeben, Beginn einer trivial-ideologischen Fährten- und Fährtensuche. Trivial-ideologische Fährtensuche. Fährtensuche. Unter imperialistischen Bedingungen sind Faschismus und Krieg Mittel und Zweck. Sie sind mithin Brüder. Wer nur einen von beiden draußen halten will, dem treten sie beide die Tür ein. Und so bekommt jeder auch das, was er abwägend vermeiden wollte, der bürgerliche Demokrat den Faschismus und der Friedensfreund den Krieg. Die Erkenntnis dieses notwendigen Zusammenhangs war für die kommunistische Weltbewegung in ihrer antifaschistischen Etappe so selbstverständlich und zentral, dass Georgi Dimitrov 1935 in seinem Bericht auf dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale als Bedingung für die proletarische Einheitsfront, als Grundlage des antifaschistischen Kampfes Folgendes formuliert hat. Die Kommunistische Internationale stellt für die Aktionseinheit keinerlei Bedingungen, mit Ausnahme einer einzigen, elementaren, für alle Arbeiter annehmbaren Bedingung, und zwar, dass die Aktionseinheit sich gegen den Faschismus, gegen die Offensive des Kapitals, gegen die Kriegsgefahr, gegen den Klassenfeind richtet. Wer das häufig zweifelhafte Vergnügen hat, insbesondere seit Februar 2022 in praktischer politischer Arbeit gegen Faschismus und Krieg zu stehen, kann täglich sehen, wie wenig das Bewusstsein dieses Zusammenhangs von Faschismus und imperialistischem Krieg selbstverständlich ist. Ja, wie exponiert jede Position ist, die von dieser Verbindung als Selbstverständlichkeit ausgeht. Krieg und Faschismus werden geradezu Gegenthemen. Wer gegen den imperialistischen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine auftritt, ist plötzlich rechts. Umgekehrt erscheint eine faschistische Partei plötzlich als bündnisfähig im Friedenskampf. Hierzu kommt, dass identifizierbare Bestandteile einer sich als links verstehenden Szene in merklichem Umfang als vorauseilender alternativer Vollstrecker der Staatsräson auftreten. Dies mag für große Städte wie Berlin oder Hamburg geringere Bedeutung haben. In Städten einer politischen Mittelgröße wie Göttingen können 15 bis 20 Leute, die sich von A nach B bewegen, für die Durchführbarkeit oder besser Nicht-Durchführbarkeit einer politischen Veranstaltung ausschlaggebend sein und dabei objektive Verbote bewirken können, zu denen der Klassenfeind selbst sich die Mittel noch nicht geschaffen hat. In gesünderen Zeiten haben wir dies umgekehrt durchaus positiv im demokratisch-antifaschistischen Sinne anwenden können, also das von A nach B gehen. Nun ist im Org-Kollektiv bei der Vorbereitung dieser Konferenz die Frage aufgetaucht, ob es sich bei der Spaltung und Gegeneinanderstellung der Kämpfe gegen Faschismus und Krieg um ein entwickeltes Komplott des Klassenfeinds handelt oder ob dies aus der Schwäche der kommunistischen Bewegung gewissermaßen von selbst passiert. Vermutlich stimmt beides nicht oder besser, beides stimmt gleichzeitig. Die Frage ist insofern praktisch müßig, als dass wir nur eine Stellschraube haben, diesen Zustand zu unseren Gunsten zu verbessern und diese Stellschraube liegt auf unserer Seite. Die strategische Option des Klassenfeinds zielt statisch lediglich auf die Verlängerung des Zustands der Unaufgeklärtheit. Marx drückt das in einem Brief an Kugelmann 1868 so aus: Mit der Einsicht in den Zusammenhang stürzt vor dem praktischen Zusammensturz aller theoretischer Glaube an die permanente Notwendigkeit der bestehenden Zustände. Es ist also hier absolutes Interesse der herrschenden Klasse, die gedankenlose Konfusion zu verewigen. Zitat Ende. Es bleibt aber dabei, dass die Konfusion seit Dimitrovs KI-Referat zugenommen hat, sich mithin der Klassenfeind in einer Offensive befindet. So strategisch, statisch, also der Klassenfeind auch nur zu handeln hat, taktisch setzt die Verewigung der gedankenlosen Konfusion allerdings einige Beweglichkeit voraus. Und so ist das in diesem Referat zugrunde liegende Problem durchaus komplex, in dem sich verschiedene Ursachen und Wirkungen überkreuzen und folgerichtig verknäueln. Es würde den Umfang und die Möglichkeiten dieses Referats erheblich überschreiten, hier in größerem Umfang etwa konkrete personelle Strippenziehereien nachzugehen. Ich werde ausgänglich von Beispielen, vornehmlich aus dem eigenen Erleben, zurückgreifen, wobei einstweilen offen bleiben muss, wer hier in welchem Umfang gezogen wird oder hinsinkt. Die Gewichtung ist dabei notwendig subjektiv, die Reihenfolge nicht chronologisch. Die Reflexion ist abhängig von der gegebenen aktuellen politischen Situation. Im Einzelfall bezog dies auch eine personenbezogene Recherche ein, die sich für das Thema des Referats als sehr erhellend erwies. Sie wird hier nicht verschwiegen werden. Die Schlussfolgerungen des Referats bleiben notwendig hypothetisch. Also Beispiele wird jeder für sich selbst substituieren können, der ähnliche Beispiele kennt. Es sind auch neuere dazugekommen, wo manche von unseren Pappenheimer nachgelegt haben. Das tut nichts zur Sache. Ich bin bei den Beispielen geblieben, die ich hier hatte. Beispiel 1, ein Vorgriff in der Nussschale. Göttingen während des Corona-Regimes. Zu den Protesten der sich selbst so nennenden Querdenker, Vulgo Schwurbler, rufen bekannte faschistische Regionalgrößen auf. An den Gegenprotesten beteiligen sich mein marxistischer Lesekreis mit einem Redebeitrag, der das Thema als Klassenfrage auffasst. Dies wird erkennbar eine marginalisierte Position. Man hört die skandierte Parole, wir impfen euch alle. Die lokale Presse berichtet über eine Konfrontation von Maßnahmengegnern und Maßnahmenbefürwortern. Eine Zuschreibung, die offenbar nur uns stört, denn diese Konstellationen wiederholen sich unter linker Beteiligung auf der Seite der herrschenden Ordnung in unregelmäßigen Abständen. Was hängen bleibt, die aufgeklärte Vernunft und der Antifaschismus sind auf der Seite der Macht, die politische Linke als ihr Deputy. Drei Beispiele, die nah beieinander liegen. Zwei. Eine DKP-Gruppensitzung zum Thema BSW, eine von einem älteren Genossen nach ausführlicher Erörterung der repressiven BSW-Migrationspolitik geäußerte Position, eine Unterstützung des BSW sei schon gerechtfertigt durch die Friedensfrage, der Erhalt des Friedens sei Bedingung für alles andere, denn ein Krieg setze den Fortbestand der zivilisierten Menschheit aufs Spiel, mit Verweis auf einen Marburger Emeritus. 3. Auf dem zweiten Kommunismuskongress der KO Frankfurt sortiert der Vorsitzende des Freidenkerverbandes die politischen Parteien von rechts nach links nach ihrer Haltung zum Frieden im Ukraine-Konflikt ein. Die Grünen landen folglich ganz rechts, die AfD fast schon links. 4. Im Bundestagsvorwahlkampf erreicht mich über den Mailverteiler einer Chemnitzer Friedensaktivistin und langjährigen PDL-Mitglied, ob noch, weiß ich nicht, ein Aufruf, die AfD zu wählen, als die Partei, die die Bedeutung Russlands für Frieden und Wohlstand in Deutschland am besten verstanden habe. Den Sozialismus habe die Arbeiterklasse 1989 nicht mehr haben wollen, das seien also dann die logischen Konsequenzen. Andersherum, fünftens, eine Veranstaltung der KPF in Göttingen, tatsächlich zufällig am ersten Jahrestag der russischen militärischen Spezialoperation, die den Faschismus in der Ukraine und den Charakter des Kiewer Regimes thematisierte, sollte gestört werden durch Angehörige aus dem autonomen antifaschistischen Spektrum. Dies unterblieb nur deshalb, weil sich herumgesprochen hatte, dass die Veranstalter auf dergleichen und Schlimmeres vorbereitet sein würden, die Störung also für die Störer selbst ein tränenreiches Unterfangen werden würde. In einer ähnlichen Konstellation, sechstens, eine Veranstaltung in Göttingen, auf der ehemalige Mitglieder der vom nordrhein-westfälischen Innenministerium verbotenen Palästina-Solidarität Duisburg über ihre Repression berichteten, wurde durch einen kleinen, aber wortreichen Protest begleitet, auf dem unter anderem geäußert wurden, gleich gehen eure Pager hoch, sowie 1933 trugen die Nazis Hakenkreuzbinden, heute tragen sie Kufia. Wichtiger fand ich die ausdrückliche positive Würdigung der repressiven Maßnahmen der rechten Düsseldorfer Regierung sowie den damit verbundenen Vorstoß, mit dieser Veranstaltung würde gegen das Fortführungsverbot einer illegalen Organisation verboten. Entsprechendes Vorstelligwerden beim niedersächsischen Innenministerium und beim Landtag wurde angekündigt. Für unseren Gegenstand ist noch von Belang, dass der Palästina-Solidarität bezüglich der Ereignisse vom 7. Oktober 2023 pauschal der Vorwurf der Kontextualisierung gemacht wird, die unzulässig sei. Großer Wortführer dieser Gegenveranstaltung war im Übrigen ein früherer Teilnehmer dieser Konferenzen. Der deutsche Imperialismus wird vom Hauptfeind zum Herrchen. 7. Das Antifa-Gedenken in Buchenwald. Am ersten Befreiungstag nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs erlebten wir neben der Beschallung mit imperialistischer Kriegspropaganda durch Herrn Professor Dr. Jens Christian Wagner das beispiellose Nichtzeigen der russischen Flagge sowie den willkürlichen Austausch der belorussischen Flagge durch eine historisch obsolete. Dieser Bruch mit den gewachsenen Beflaggungsmodalitäten, gezeigt werden traditionell die aktuellen Flaggen der Herkunftsländer der ehemaligen Lagerhäftlinge, wurde in der Folge insofern beseitigt, dass in der Hausordnung durch Wagner und Co. auf dem gesamten Gelände der Gedenkstätte ein generelles Verbot aller Flaggen und Transparente jenseits der Traditionsfahnen der überlebenden Verbände festgeschrieben wurde. Dies stellt die gesamte Erinnerung an den politischen Charakter dieses Nazilagers und an den hauptsächlich kommunistischen Widerstand und die Selbstbefreiung ins Unsichtbare. Antikommunismus wird Bedingung für das erlaubte Antifa-Gedenken und der Fuchtel des deutschen Imperialismus im Krieg. Bedenklich ist das teilweise Sekundieren hierbei durch die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora. Falsch ist, dass von den Kommunisten insbesondere am Befreiungstag nicht die gemeinsame offene Konfrontation mit diesem Regime gesucht wurde, sondern eine Gewohnheit des Abbettels von Ausnahmen etabliert wird. In diesem Jahr des 80. Jahrestags der Befreiung wird dieses kapitulatorische Verhalten die Möglichkeiten selbstständigen Auftretens für lange Zeit verschlossen haben. Für mich das aufschlussreichste Beispiel 8 sind die Vorgänge, die zur imperialistischen Domestizierung des Göttinger Bündnisses gegen Rechts geführt haben, alleine schon, weil ich hier unmittelbarer Beteiligter und Zeuge des zugrunde liegenden ideologischen Zusammenstoßes war. Dies ist auch das Beispiel, in dem eine personenbezogene Recherche unmittelbar geboten und erhellend war. Göttingen ist ein regelmäßig intendierter Aufmarschort der bundesweiten Querdenkerszene geworden. Bei dem ebenso regelmäßigen Gegendemos und Blockaden ist mehr oder minder das gesamte mobile, sich als antifaschistisch-demokratisch verstehende Volk auf der Straße. Zentrale Funktion hat hierbei das DGB-initiierte Bündnis gegen Rechts. Im Frühjahr 2023, die Querdenker hat mit einem Friedensthema mobilisiert, wurde von der Leitung des Bündnisses eingefordert, dass auf den Gegenprotesten nur noch Parolen sichtbar sein sollten, die konsensfähig wären. Konkret, dass solche gegen die Kriegstreiberpolitik der Ampelregierung sich richtende zu unterbleiben hätten. Die Diskussion darüber wurde sehr schnell nicht zur Sache und ihrer möglichen Berechtigung, sondern emotional mit wirklich bühnenreifen Leistungen geführt. Da Göttingen ein nicht unbedeutender Übungsflugplatz für bundespolitisch Ambitionierte ist, muss die den Grünen Stadtverband vertretende nonbinäre Person Esra Rudolph erwähnt werden, die hier wirklich auf hohem und karrieristisch vielversprechendem Niveau, wenn nicht alle, doch sehr viele Register gezogen hat, bis hin zu Schluchzen und Tränen, wie traurig sie sei, dass selbst hier Verschwörungsnarrative geglaubt würden und wie man dann hier zusammen und sie würde doch so gerne mit allen und so weiter. Es ging also nicht ein einziges Mal etwa darum, ob das Kiewer Regime faschistisch oder etwas anderes sein könnte oder ob der Krieg vom Westen provoziert sein könnte oder nicht, nein, nein, sondern lediglich darum, in welchen und wessen argumentativen Kontext bestimmte Forderungen und Parolen gehören. Und dies schön dichotom von denen von uns und denen von denen. Die Folgeereignisse waren absehbar, schön entpolitisierte professionelle Mediation für schlappe 720 Mücken und Fahrtkosten und gut sozialdemokratisches Säubern des Bündnismailverteilers auch von Gründungsmitgliedern des Bündnisses, das jetzt nicht nur etwa ohne die KPF oder Leserinneninitiative Junge Welt, sondern auch ohne Friedensforum und VVN läuft. Wohlgemerkt, ein Bündnis gegen rechts. Und Esra Rudolph tritt in regionalen Medien nun als dessen Sprecher auf. Nach dieser Säuberung ist NB nicht nur die Thematisierung des Krieges aus der Agitation und Propaganda des sich als antifaschistisch verstehenden Bündnisses entfernt, sondern auch die der rassistischen Repressions- und Abschiebepolitik des Klassenfeinds in der lokalen Praxis der Stadt Göttingen. Dass wir diese Spaltung nicht als Vorlage für ein alternatives Bündnis benutzt haben, ist sträflich, steht aber auf einem anderen Blatt. Erhellend war allerdings die aus strategischem Planungsinteresse durchgeführte Recherche zu der hier aufschlagenden Person Esra Rudolph. Als Master of Education, Lehrende am Seminar für Mittlere und Neue Geschichte der Uni Göttingen und 2023 folgende Visiting Doctoral Research Fellow am German Historical Institute in Washington, D.C. Auf LinkedIn gab sie seinerzeit als Profession Evidence-Based Storyteller an, was mir zunächst kryptisch war. Bei der Recherche bezüglich dieser Profession stieß ich unter anderem auf die Seite eines an der Indiana University in Indianapolis beheimateten National Institutes for Learning Outcomes Assessment, die als Produkt hier in schwer adäquat zu übersetzende methodischen Formel Englisch Folgendes in Aussicht stellte: Evidence-Based Storytelling, informed by the NILOA Transparency Framework, offers an innovative strategy to help institutions meet current Accountability and Transparency Demands. Ich habe selber versucht, das zu übersetzen. Ich fand es so abenteuerlich, dass ich am Ende Ich setze auch mal gleich eine andere Brille auf dafür. Hast du es da? Ich hab das dann irgendwann über. Also evidenzbasiertes Geschichtenerzählung informiert durch die durch das Transparenzrahmenwerk beinhaltet innovative Strategien, um Institutionen bei der Erfüllung der aktuellen Anforderungen an Rechenschaftspflicht und Transparenz zu unterstützen. Ein ebenfalls zu findendes Toolkit wird in der Sache konkreter: Building a Narrative via Evidence-Based Storytelling. Es geht also um die gezielte und professionelle Herstellung von glaubwürdigen und institutionell nützlichen Narrativen, wie auch immer dies in der konkreten schulischen Verknüpfung in der Praxis von Ezra Rudolf aussehen mag. Auf die theoretischen Implikationen werde ich in der Diskussion in der allen Beispielen zugrunde liegenden theoretischen Fehler zurückkommen. Zunächst ist das Verständnis der theoretischen Fehler, die den Beispielen 2 bis 4 zugrunde liegen, der Vorrang und somit letztlich Alleinstellung der Friedensfrage meines Erachtens relativ banal. Pitt Simons hat diesen Gegenstand unter dem Titel Zur Dialektik von Krieg und Revolution auf der digitalen HFK 2021 ausführlich behandelt. Für uns ist in diesem Zusammenhang bedeutsam, dass in einer theoretischen Linie Clausewitz, Lenin, Mao der Krieg nur in einem dialektischen Abhängigkeitsverhältnis zu der ihn hervorbringenden Politik zu verstehen ist. Wenn Clausewitz konstatiert, dass der Krieg nichts ist als die fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln, so formuliert Mao das gesamte Gewaltverhältnis von Politik und Krieg wie folgt: Die Politik ist Krieg ohne Blutvergießen, der Krieg ist Politik mit Blutvergießen. Der Krieg ist also nur zu bekämpfen als Kampf gegen die ihm zugrunde liegende Politik des Klassenfeinds. Die Fetischierung der Friedensfrage beruht hingegen auf einer Ersetzung der Dialektik von Politik und Krieg durch eine einfache, wechselseitige, negierende Abforderung von Krieg und Frieden, die mit oder ohne Berufung auf einen sozialdemokratischen ehemaligen Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger wie eine antriebslose Fahrradkette von nichts kommt und zu nichts führt. Engels charakterisiert diese Art undialektischer Negationsketten im Anti-Düring treffend so. Es ist aber klar, dass bei einer Negationsnegierung, die in einer kindischen Beschäftigung besteht, A, abwechselnd zu setzen und wieder auszustreichen oder von einer Rose abwechselnd zu behaupten, sie sei eine Rose und sie sei keine Rose, nichts herauskommt als die Albernheit dessen, der solche langweiligen Prozeduren vornimmt. Und doch möchten die Metaphysiker uns weismachen, wenn wir erst einmal die Negation der Negation vollziehen wollten, dann sei das die richtige Art. Zitat Ende. Materiell angestoßen ist diese Aufgabe eines Klassenstandpunkts nach Art eines religiösen Pazifismus, sicher auch durch die Wahrnehmung des unbestritten hohen Destruktionspotenzials von Nuklearwaffen und der Oktoberkrise 1962. Ideologisch gehört sie aber genauso sicher in den Bestand des Chruschtschow-Revisionismus mit seiner Interpretation der Formel der friedlichen Koexistenz und die Gorbatschow-Konterrevolution, die diese Tendenz zum kapitulatorischen Abschluss brachte. Diffiziler, da vielschichtiger ist die Fährtensuche hinsichtlich der Beispiele 5 bis 8, die die Liquidierung von Antikriegs- und weiteren linken Essentials unter dem Siegel eines staatstragenden Antifaschismus. Wenn sie auch ihren Zenit überschritten hat, muss hier eine diffuse Strömung berücksichtigt werden, die sich ab der Konterrevolution von Westdeutschland aus ausbreitete, die sich selbst als Antideutsche titulierte und die bei den Beispielen 5 und 6, Ukraine- und Palästina-Solidarität, deutlich durchscheint. Auch wenn die Argumentationen früher herausragender Vertreter als nicht mehr zu bewerten sind als Ideologisierung ihres eigenen individuellen Kapitulantentums, siehe auch das Beispiel unseres Göttinger Ex-Genossen, lassen sich doch einige allgemeine Muster erkennen, die auf einfache Gleichsetzungen und einfache Negationen beruhen. Ausgangspunkt ist die konkrete Wahrnehmung des Erstarkens des deutschen Imperialismus im Zug der großen Konterrevolution 1989-90. Und die falsche, der breiten, aber imperialistisch geführten Kriegskoalition im Zweiten Golfkrieg, Ersten Irakkrieg 1990-91. Dies führt in der antideutschen Argumentation zu folgenden Gleichsetzungen. Ich fasse es polemisch kurz, denn eine bessere Behandlung verdient es nicht. Deutschland gleich ehemaliger indirekter Waffenhelfer des irakischen Regimes und nicht aktiver Teilnehmer des Krieges, was beides stimmt, aber nicht ursächlich zusammenhängt. Saddam Hussein gleich zweiter Hitler, anti-irakische Kriegskoalition gleich Westalliierte des Zweiten Weltkriegs, Israel gleich Judenheit, Daraus folgend in einfacher Negation: Gegnerschaft zum Zionismus gleich Antisemitismus, Palästinenser gleich Nazis, Antikriegspolitik gleich Pro-Saddam, gleich Pro-Deutsch, gleich Nazitum, Antiimperialismus gleich Antiamerikanismus, gleich Nazitum und mit leichter Hand auch bis in die Gegenwart hochvirulent Ossi gleich Nazi. Damit ist bei einer Gegenschaft zum deutschen Imperialismus der Imperialismus bereits nicht mehr Thema der Auseinandersetzung, sondern lediglich das nach Belieben zu bestimmende Etikett Deutsch. Auch wenn der deutsche Faschismus hier nicht mehr Produkt von rational beschreibbarem Klassenverhalten, auch der deutsche Imperialismus, der deutsche Faschismus ist hier nicht mehr Produkt von rational beschreibbarem Klassenverhalten, sondern er ist ein auf dunkle Weise dem Sauerkraut entstiegenes. Ich habe bereits damals argumentiert, dies ist eine Wiederherstellung der Idee der Volksgemeinschaft unter umgekehrten Vorzeichen. Weder aus der Perspektive der Arbeiterklasse noch aus der der unterdrückten Minderheiten oder gar abhängiger Länder ist mit dergleichen Theoretikasterei produktiv zu arbeiten. Ein solches krudes Weltbild kann vor einer kohärenten Wirklichkeit zudem nicht konsistent bleiben. Die Vorzeichen der Zuschreibung müssen also notwendig flimmern. Es ist also weder überraschend, dass diese Strömung mit Jürgen Elsässer einen späteren rassistischen Hetzer gegen Migration und Islamisierung hervorgebracht hat, noch dass aktuelle Vertreter unter einem antifaschistischen Label die vehementesten Vertreter und Propagandisten der Staatsräson des deutschen Imperialismus in der Ukraine und in Palästina stellen. Es ist also letztlich noch nicht einmal mehr Anti in Bezug auf Deutsch, wie auch immer dies zu bestimmen wäre, sondern nur noch Anti in Bezug auf logische Stringenz, Aufklärung und gesellschaftlichen Fortschritt. Gleichfalls ist dieser militante Mumpitz gesellschaftlich immer noch reproduktionsfähig und wirksam. Warum? Hier kommt ein zentraler und ich meine der zentrale ideologische Großangriff des Klassenfeinds zum Tragen, der Postmodernismus, der ab Ende der 1970er Jahre formuliert und im Zusammenhang mit der großen Konterrevolution durchgesetzt und trivial ideologisch verallgemeinert werden konnte. Zunächst tritt diese Strömung als eine Reaktion auf ein mechanisches und undialektisches Fortschrittsverständnis auf, das aber ebenso undialektisch negiert wird, nämlich als Negation eines ganzheitlichen Begriffs von Wirklichkeit hin zu seiner pluralistischen Auflösung. Zwar ist wie beim dialektischen Denken der Widerspruch ebenso grundlegend, aber er bleibt unauflöslich. Er ist nicht Element der Bewegung wie bei Hegel oder Marxismus, denn Bewegung kann es unter den Bedingungen der beliebigen Erzeugbarkeit von selbstbezüglichen Zusammenschauen letztlich nicht mehr geben. Die Vorstellung vom Ende der Geschichte in der großen Konterrevolution kam nicht von ungefähr. Der französische Philosoph und wichtige Vertreter dieser Strömung, Jean-François Lyotard, formuliert in seiner Programmschrift das postmoderne Wissen, die Ablösung eines Begriffs Wissen von einem wissenschaftlichen, ja selbst empirischen Bezug zu einer materiellen Wirklichkeit ganz explizit so: Wissen im Allgemeinen reduziert sich nicht auf Wissenschaft, nicht einmal auf Erkenntnis. In diesem Zusammenhang, der auf den erzählenden Charakter traditionellen Wissens rekurriert, hat auch der Begriff des Narrativs seinen Ausgangspunkt, der in den letzten Jahrzehnten geradezu zu einem postmodernistischen, trivialideologischen Seezeichen geworden ist. Wir reden nicht mehr über eine ganzheitlich zusammenhängende Wirklichkeit, dies gilt als totalitär, sondern darüber, was man sich über Wirklichkeiten erzählt. Werner Seppmann charakterisiert die gesellschaftspolitischen Implikationen so: Nicht der soziale Zusammenhang ist nach den Maximen des Postmodernismus der relevante Bezugspunkt zum Verständnis von Wissensformen, Handlungsmustern oder Lebensentwürfen, sondern die Kenntnisnahme ihrer Unmittelbarkeit und ihres realen oder vermeintlichen Eigensinns. Im Zentrum der postmodernen Kritik steht deshalb die große Erzählung, das heißt das Denken in Zusammenhängen und Kausalitätsbeziehungen, weil sie angeblich das Existenzrecht des einzelnen Moments negiert und dezentrierte Erfahrung verhindert. Und weiter: Die affirmative Grundtendenz des Postmodernismus ist die Konsequenz seiner methodischen Positionierung, die Konzentration auf die Diskontinuität und die Überbewertung des Besonderen sowie die Verabsolutierung von Wahrnehmung und Beschreibung führt zu einer Denkhaltung, die sich mit dem Augenschein zufrieden gibt, nicht nach soziokulturellen Zusammenhängen und den Ursachen der Fremdbestimmung folgt. Zitat Ende. Wer in den 1990er Jahren eine deutsche Universität besucht hat, wird sich erinnern, dass man eigentlich in keinem humanwissenschaftlichen Fach an der massiven Durchsetzung dieses ideologischen Komplexes vorbeikam. Ich sage extra Durchsetzung, denn um eine theoretische Diskussion darüber ging es schon längst nicht mehr, sondern um das Erlernen der fachspezifischen Anwendung. Bereits die materiellen Bedingungen des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs sind nicht dazu angetan, der immer willkürlich auftretenden Einführung neuer methodischer oder theoretischer Schulen Widerstand entgegenzusetzen. Darüber hinaus muss konstatiert werden, dass die explizite Parteinahme des Postmodernismus für heterogenes, unterdrücktes und verleugnetes eine große Anziehungskraft auf sich selbst als undogmatisch verstehende linke Intellektuelle ausgeübt hat und auch noch ausübt. Umso gefährlicher ist, dass dieser ganze konterrevolutionäre ideologische Angriff auf die politische Linke, ganz jenseits ihres subjektiven Verständnisses, auch eine Schwächung ihrer antifaschistischen Widerstandskraft beinhaltet. Dies allein schon durch die mit dem Faschismus gemeinsame inhaltliche Anknüpfung. Werner Seppmann illustriert dies in der Jungen Welt vom 4. Januar 2020 so: Ich muss den Begriff Apologie erklären. Ist Fürrede, Unterstützung, weil das hier vorkommt und es darum geht, was philosophische Strömungen unterstützen. Die Gemeinsamkeit von postmodernem und faschistoidem Denken besteht neben der Apologie des Irrationalismus in der Denunziation von Gleichheitsvorstellungen und der Absage an die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Wenn im postmodernen Denken davon die Rede ist, dass ein traditionell kritisches Bestreben, gesellschaftliche und historische Zusammenhänge zu erfassen, eine totalitäre Anmaßung sei, weil es zu einer gigantischen Implosion allen Sinns, zu einem überhaupt an Überhang an individueller, in universeller, in, ich sag's nochmal, weil es ist ein Zitat von Wolfgang Welsch, das Seppmann zitiert, weil es zu einer gigantischen Implosion allen Sinns, zu einem Überhang an universeller Indifferenz gekommen sei. Wird daraus die Maxime abgeleitet, statt Strukturanalyse zu betreiben, den Blick auf das isolierte Einzelne und Fragmentarische zu konzentrieren. Genau in diesem Sinne hat auch Armin Mohler, also ein neurechter Theoretiker, von der Notwendigkeit der Akzeptanz einer unreflektierten Unmittelbarkeit gesprochen, weil durch die Konzentration auf das Singuläre und das Unvermittelte angeblich ideologische Vorentscheidungen verhindert würden und es deshalb möglich sei, sich aus dem Debakel der Allgemeinheit und der Systeme auf die Existenz zurückzubeziehen. Sowohl das neurechte Denken als auch der Postmodernismus entziehen sich mit dieser Unmittelbarkeit der Notwendigkeit, den gesellschaftlichen Krisenprozessen und Widerspruchsentwicklungen auf den Grund zu gehen. In Kombination mit dem Verzicht auf inhaltliche Festlegung bedeutet diese Disposition vor allen Dingen eins, die Vermeidung einer fundamentalen Kritik am realen Kapitalismus. Durch die Negationshaltung gegenüber einer methodisch kritischen, unreflektierten Gesellschaftstheorie ist es möglich, Widersprüche beliebigen Ursachen zuzurechnen. Innerhalb der rechtspopulistischen Propagandareden werden dann für die Ergebnisse des Klassenkampfes von oben, die sich in einer gravierenden Verringerung des Anteils der Lohnabhängigen am Sozialprodukt, in der Zunahme von Beschäftigungsverhältnissen mit Löhnen, die nicht zum Leben reichen, oder einer Verfestigung von Armuts- und Ausgrenzungszonen manifestieren, die Ausländer als Arbeitsmarktkonkurrenten verantwortlich gemacht. Beim postmodernistischen Ansatz können in vergleichbarer Weise soziale Pathologien, Gewaltexzesse beispielsweise, und Widerspruchskomplexe wie die Vergrößerung der sozialen Gräben ohne Berücksichtigung ihrer strukturellen Dimension thematisiert werden. Diese theoretische Destruktionsarbeit wird vom Postmodernismus und dessen Unterabteilungen Poststrukturalismus, Dekonstruktivismus, etc. in mustergültiger Weise geleitet. Was daran zu erkennen ist, dass auch in linken Kontexten zunehmend von einer Notwendigkeit gesprochen wurde, auf eine Gesamtanalyse gesellschaftlicher Zustandsformen zu verhindern. Zitat Ende. Ich muss mich für dieses Zitat entschuldigen. Ich habe versucht, was zu finden, was kompakt ist. Und ja, es ist ein Problem der Texte, die ich bearbeitet habe. Jetzt fange ich wieder an. Diese Schwäche des intellektuellen Kleinbürgertums haben wir zu berücksichtigen, wenn es taktisch als Verbündete im antifaschistischen Kampf eingeplant werden soll, denn es ist mehr ein postmodernes als ein demokratisches Kleinbürgertum. Dies ist praktisch weniger bedeutsam im Hinblick auf seine Überläufer nach rechts, wie den Fernsehkasper Peter Sloterdijk, als auf solche Beispiele wie das Göttinger Bündnis gegen rechts. Weiter zeigt sich aber konkret in der Person Ezra Rudolf eine weitere ideologische Verknüpfung, nämlich die zum mit dem Postmodernismus ideologisch durchaus verbandelten Pragmatismus, wenn auch nicht explizit der Theorie, aber doch ganz sicher der Methode nach. Wenn man unter der Aufgabe materieller Kohärenz alle Sinnzusammenhänge, seien es nun Narrative oder Kontextualisierung, dekonstruieren kann, kann man auch beliebig neue nach Maßgabe der Zweckdienlichkeit, denn eine andere ist da nicht mehr möglich, konstruieren. Die hier wirksam werdende philosophische Schule des Pragmatismus, die bereits Lenin in seiner Schrift Materialismus Empiriokritizismus kursorisch behandelt hat, also leider nur in einer Fußnote, ist in den 1950er Jahren von dem amerikanischen Philosophen Harry K. Wells einer gründlichen marxistischen Kritik unterzogen worden. Die Methode des zweckdienlichen Opportunismus charakterisiert Wells wie folgt: Als Alternative für die wissenschaftliche Methode bietet der Pragmatismus zweckdienlichen Opportunismus. Er ist die Verwendung jeder nur möglichen Mittel, sofern sie zur Erreichung des gewünschten Ziels verhelfen. Ein Mittel ist gut, wenn es zum Erfolg verhilft, wenn es wirkt. Es ist schlecht, wenn es versagt, wenn es nicht wirkt. Im Gegensatz zur Wissenschaft, die erklärt, dass eine Idee wirksam ist, wenn sie wahr ist, bringt die pragmatische Methode die Vorstellung, eine Idee sei wahr, wenn sie wirkt. In dem einen Falle bedeutet Wahrheit Übereinstimmung mit der objektiven Realität. Nach Auffassung der Wissenschaft ist also eine Idee in dem Maße wirksam, indem sie die Dinge so widerspiegelt, wie sie wirklich sind. Im anderen Falle bedeutet Wahrheit Erfolg. Sie ist demnach ein Etikett, das jeder Idee angehängt wird, die im Augenblick zu einem erstrebten Ziel zu führen verspricht. Eine solche Methode eignet sich hervorragend zur Befriedigung der ideologischen Bedürfnisse einer Klasse, die tatsächlich alle nur möglichen Mittel verwendet, die zur Erhaltung und Ausdehnung der Ausbeutung und Unterdrückung erfolgreich zu sein scheinen. Der zweckdienliche Opportunismus ist ein wahrheitsgetreues Abbild des Charakters der sterbenden, hoffnungslosen kapitalistischen Klasse. Erkenntnis, Wissenschaft, Prinzipien der Wahrheit und Unwahrheit, der Richtigkeit und Unrichtigkeit können dieser Klasse nicht mehr nützen. Zitat Ende. Weiter konstatiert Wells, dass der Pragmatismus, wiewohl er politisch zunächst in der no Nähe der Sozialdemokratie verortet, Zitat, eine theoretische Rechtfertigung für die bürgerliche Demokratie wie für den Faschismus liefert. Hier wird deutlich, dass das, was der Pragmatismus als Wahrheit bezeichnet, nur ein anderer Name für das Werturteil gut oder schlecht ist. Die weitere Frage, gut für wen, wird nicht erwähnt, aber wenn der Faschismus für das Finanzkapital gut ist, dann ist er wahr. Wenn die Theorie von der Rettung der freien Welt vor der roten Aggression für die Wall Street und die Rüstungsproduzenten gut ist, dann ist sie wahr. Charles A. Wilson vertrat die Lehre, was für General Motors gut ist, ist auch für das Land gut und deshalb wahr. Zitat Ende. Für trivialideologische Anknüpfungen gilt, dass sie den Anknüpfern keineswegs bewusst sein müssen, um wirksam zu sein. Für den Pragmatismus gilt das umso mehr, als dass er nicht, wie der Postmodernismus mit großem medialem Tamtam in den theoretischen Betrieb eingeführt wurde, sondern vielmehr im Zuge der Westbindung der deutschen imperialistischen Philosophie gewissermaßen eingesickert ist. In meinem fachlichen Rahmen, also ich bin im weiteren Sinne Germanist und konkret Philologe einer dialektisierten germanischen Einzelsprache, in meinem fachlichen Rahmen besteht die Verbindung zum Pragmatismus etwa in der Diskursanalyse, in der Semiotik oder in der Sprechakttheorie. Der gemeine Studiosus beliebigen natürlichen wie gesellschaftlichen Geschlechts wird aber über diese theoretischen Zusammenhänge in der Regel nicht aufgeklärt, da er an den Universitäten des Klassenfeindes nicht das Denken, sondern das Anwenden von Vorgedachten lernen soll. Georg Lukács konstatierte 1953 im Nachwort seines Werkes Die Zerstörung der Vernunft einen auf das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Herstellung eines internationalen fortschrittlichen Lagers datierten Übergang der imperialistischen Ideologie von einer indirekten Apologetik, also Unterstützung des Kapitalismus in der Tradition des deutschen Imperialismus mit dem Faschismus als Kulminations- und Zusammenbruchspunkt, zu einer amerikanischen Linie der direkten Apologetik der kapitalistischen Freiheit. Wenn diese Beschreibung richtig ist, dann hat die Eröffnung des postmodernen Rummelplatzes ab der großen Konterrevolution einen gewissen dialektischen Sinn als ideologischer Reflex der Wiederherstellung einer imperialistischen Dominanz in der Wiedereinführung der deutschen Tradition über einen linksstrukturalistischen französischen Rezeptionsweg als Negation der Negation. Das heißt, die Ideologie des Imperialismus verfügt nun über die Möglichkeit eines schnellen Wechsels bzw. der wechselseitigen Durchdringung von indirekter und direkter Apologetik Denn wie der Faschismus ist der Postmodernismus lediglich simulierte Opposition. Wenn auch diese Beschreibung richtig sein sollte, so ermöglicht dies dem Klassenfeind die Kontrolle über die öffentliche Meinung nicht mehr nur über eine einheitliche, sondern durch eine pluralistische Propaganda gezielt gegen eine andere abgesetzte Positionen. Die Strukturierung dieser öffentlichen Diskurse mittels einfacher Dichotomien, wie sie allen meinen Beispielen zugrunde liegen, wäre hier für den Klassenfeind das Mittel der Wahl. Wenn es linksrum nicht geht, geht es rechtsrum, wahlweise auch andersrum. Entscheidend ist, dass beide Positionen komplementär wirken, ohne den Kern des Problems, die Eigentumsfrage, zu berühren. Wenn dieses ideologisch-propagandistische Szenario seinerseits richtig sein sollte, ich äußere hier alles nur hypothetisch, dann kann auch der Weg in den Faschismus als der Bedingung für die Kriegsfähigkeit aktuell sehr anders aussehen, als wir dies in den historischen Beispielen zu lernen gewohnt sind. Er lässt sich nun nicht mehr nur von einem Lager erterrorisieren, sondern auch über gebaute Dichotomien schaukeln. Die Tür zum Faschismus muss dann nicht mehr eingetreten werden, sondern sie wird durch zwei Horrorclowns offen gehalten, der eine mit einem grimmigen Spartaner-Lambda, der andere mit einem fröhlichen AM-Kreis. Die deutsche Asylpolitik zeigt das wohl am besten. Was die AfD noch nicht durchsetzt, machen dann die Demokraten als deren Gegner. Die Möglichkeit besteht für den ganzen großen Bereich der den Faschismus vorbereitenden repressiven Maßnahmen. Wie am Ende tatsächlich ein erschaukelter Faschismus an der Macht konkret aussehen kann, lässt sich schwer imaginieren. Eine Unterdrückergesellschaft im großen ungerechten Krieg im marxistisch-leninistischen Sinne kommt aber an der Notwendigkeit der Kontrolle seines Hinterlandes in Gestalt einer Zustimmungs- und Beteiligungsdiktatur einer formierten Gesellschaft nicht vorbei. Hier zeigt sich aber auch bereits eine strategische Schwäche des Herrschens mit ideologischen Dichotomien. Diese können nicht vollständig komplementär sein. Der Kern des vom Klassenfeind durchzusetzende muss in beiden narrativen Diskursen enthalten sein. Krieg und Faschismus kann der Klassenfeind risikolos rhetorisch trennen, denn sie hängen sachlich untrennbar zusammen. Man kann sie also so rum oder so rum durchsetzen. Eine repressive Asylpolitik kann man aber nicht pro oder kontra gesetzt werden, wenn man sie durchsetzen will. Hier entsteht also eine Lücke für selbstständiges Klassenhandeln, wie unbewusst dies auch immer sein mag. Ich schätze, dass ein Fünftel der Wählerstimmen für die Linkspartei in der Bundestagswahl vom 23. Februar auf die vermeintliche Lagerdichotomie aufhebende Abstimmungsangebote der demokratischen März-CDU an die AfD zurückzuführen sind. Eine weitere und entscheidende strategische Schwäche liegt darin, dass die ideologischen Dichotomien des Klassenfeinds eines niemals abbilden dürfen: die materiellen Bedingungen, unter denen sie erzeugt werden. Dimitrov charakterisiert die gegen den Klassenfeind gerichtete proletarische Aktionseinheit denn auch richtig über drei Frontstellungen, nämlich gegen den Faschismus, gegen die Kriegsgefahr und gegen die Offensive des Kapitals. Die traumwandlerische Intuition, mit der die Linkspartei einen erfolgreichen Sozialwahlkampf geführt hat, setzt unbewusst ebenfalls auf dieser strategischen Schwäche des Klassenfeinds auf. Sollen diese Umgehung der ideologischen Fallen des Klassenfeinds nicht zufällig und sporadisch bleiben, werden wir aber als Marxisten um eine Schulungs- und vor allem Selbstschulungsaufgabe nicht herumkommen, nämlich die Wiedereroberung philosophischer Kompetenzen. Ohne diese wird uns der Klassenfeind weiter am trivial-ideologischen Nasenring durch die Arena ziehen können, wohin immer er will. Dagegen nützt noch so gute politökonomische Schulung alleine nichts. Es macht einen großen und praktischen Unterschied. Ob etwa das Wertgesetz nur als Element eines gut geschulten Diskurses oder Narrativs namens Marxismus gesehen wird oder als das, was es ist, als Element einer Beschreibung einer kohärenten, materiellen Wirklichkeit, die auf der Basis ihrer immer praktischen Erkenntnis veränderbar ist. Denn darauf kommt es an. Die Verteidigung des Materialismus und der Kampf um die Wirklichkeit ist für das Lager der Aufklärung und der Demokratie nach wie vor nicht entschieden und offen. Andernfalls wäre das Referatsthema Spaltung der Kämpfe gegen Faschismus und Krieg überhaupt gar nicht erst aufgekommen. Schönen Dank für eure Geduld.